aufräumen. Guten Morgen zusammen, falls wir uns noch nicht begrüßt haben. Das Thema für heute liegt mir schon lange auf dem Herzen. Weil wir in einer Welt leben, wo man den Eindruck hat, was gibt eigentlich noch Halt? Was ist denn noch da, wo ich mich festhalten kann? Was heute fest zu sein scheint, ist morgen schon wieder abgebrochen. Schon wieder etwas Neues. Man hat das Gefühl, man kommt nie zur Ruhe. Man hat immer das Gefühl, man muss immer wieder kämpfen, immer wieder aufnehmen, immer wieder sich aufrappeln, immer wieder Gas geben, immer wieder, ja, geben, 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 geben und nachher doch leer dazustehen. Namen. Es gibt so Sprichwörter wie Namen sind wie Schall und Rauch. Man kennt so diese ganzen alten Dinger. Und bei mir war das früher nicht so gewesen. Also immer dann, wenn mein Name gefallen ist, so gerade in Bergheim, hat das immer Ärger bedeutet. Immer da, wo ich hin, wo der Pavlik kommt. Oh, weia. Ja, also ne, mein Nachname Pavlik. Ne? Und er war wirklich tatsächlich ja, nicht immer nur mit Positiven belegt, eigentlich nur mit Negativen. Und da kommt der Faulpelz, der Arbeitsfaule. Und ihr müsst erstmal die Familie kennenlernen. Mein Vater Alkoholiker, die Mutter, man locht sich kaputt. Also furchtbar, die Familie. Also der Name Pavlik hat in Bergheim schon Charakter. Und ich muss ganz ehrlich sein, ich habe damit gut gelebt. Und heute denke ich darüber nach, wie viel Schaden ich eigentlich angerichtet habe. Namen. Und dann denke ich darüber nach, was es für heute für Namen gibt. Oder in der Bibel, was es für Namen gibt. Jabes zum Beispiel. Jabes heißt der im Schmerz Geborene, die arme Frau. Wie kann man einem Kind so einen Namen geben? Oder Lea, springende Hirschkuh oder schälende Hirschkuh. Also man denkt nachher darüber nach, Namen bestimmen schon ein so ein bisschen das Leben, wenn man doch mal ehrlich ist, oder? Ist so. Und neuerdings gucke ich immer so furchtbar gern, wenn ich mal Zeit habe, immer so die Hartz-IV-Sendungen. Und dann denke ich auch drüber nach, die armen Leute. Ne? Aber wenn man einen guten Ruf hat, ne? So toll, ach guck mal, da kommt der und der aus der und der Familie. Super, klasse. Und schon werden die Türen geöffnet. Also entweder werden die Türen zugemacht beim Namen, ne? Ist dann, den kannst du vergessen. Oder man hat einen guten Namen. Nehmen wir mal, fangen nur als Beispiel Schmidt. Aber der Frankie ist in Ordnung. Der Elfriede ist klasse, der Erhard ist klasse. Ach ja, ne? Schnucki. Ne? So, und beim Andreas, ne? Dem Frank kannst du vertrauen. Aber der Andreas, denk mal an die Vergangenheit, an die Familie, also Namen prägen wirklich. Und wenn wir mal ehrlich sind, wir kennen das, oder? Wenn der Vater Alkoholiker war, ist der Junge auch gleichzeitig Alkoholiker. Oder, ja, der Name prägt. Ich weiß ja nicht, wie es bei dir ist. Aber mein Name hat in meinem Leben keinen guten Einstieg gegeben. Wie sieht es bei dir aus? Prägt dein Name dich? Was für Emotionen löst denn dein Name unter Menschen aus? Bist du eher gern gesehen oder eher derjenige, dem man gern im Rücken guckt, wenn er geht? Das haben wir oft gestellt. Was für Emotionen löse ich heute aus bei Menschen? Wir tragen einen Namen, nicht Tanja oder Andreas, sondern wir haben einen neuen Nachnamen, den wir an Jesus glauben. Christus. Aber das ist eine andere Predigt. Wenn Gott sich in der Bibel bei seinen Namen nennt, damit tut er das nicht aus Neugierde, sondern weil er Beziehung will. Gott sagt nicht, was er tut, sondern wer er ist. Im Alten Testament hören wir Gottes Namen. Im Neuen Testament sehen wir Gottes Gesicht. Im Neuen Testament sehen wir Gottes Gesicht. Ich bin, der ich bin, hat Tanja vorgelesen. Da ist so, da ist Mose aus Ägypten geflüchtet, lebt ein schönes Dingen in Haran. Und auf einmal kriegt er, ist das Haran? Aber ist egal. Kriegt auf einmal, sieht dann am Berg leuchten etwas, Mose. Und geht auf den Berg und begegnet Gott in der Feuerflamme. Also den brennenden Dornbusch. Wir kennen ja alle die Geschichte. Und dann bekommt er einen Auftrag von Gott und sagt, geh nach Israel, oder geh nach Ägypten zu meinem Volk und sag ihnen, dass sie aufbrechen sollen, dass sie raus müssen, dass ich den Weg frei mache. Und dann sagt Mose zum Herrn, ja, was soll ich denen sagen, wenn sie fragen, wer mich schickt? Und dann sagt Gott zu Mose, sag ihnen, ich bin, der allgegenwärtige Gott. Gott sagt zu Mose keinen Titel, sondern er gibt eine Zusage, ich bin. Das ist was ganz anderes, ich bin da. Nichts ist festgelegt, nichts ist verfügbar, sondern er ist gegenwärtig. Man kann Gott nicht verfügen. Und bei Gott kann man sich nicht festlegen. Worauf man sich festlegt bei ihm ist, dass er sein Wort hält. Was er dir verspricht, das hält er. Jesus sagte im Neuen Testament einmal, als er im Streitgespräch war mit den Pharisäern und mit den Schriftgelehrten, ehe Abraham war, bin ich. Da steht nicht war ich, sondern nämlich im Urtext steht nämlich bin ich im Griechischen. Bin ich. Der bin ich, spricht Gott jetzt. Und das hat die Leute so aufgeregt. Er hat den Namen Gottes gebraucht. Ich bin. Ich bin, der ich bin. Und Jesus gebraucht das sehr oft. Ich bin der Weg. Ich bin die Wahrheit. Und ich bin das Leben. Ich bin der gute Hirte. Ich bin. So stellt sich Jesus als Gott vor. Schon da bei seinen Leuten. Und sie haben ihn erkannt. Denn was sagt Nikodemus, als er zum Gespräch kam nachts bei Jesus? Was sagt er? Wir wissen, wer du bist. Denn keiner kann diese Dinge tun, die du tust. Das ist schon gewaltig, oder? Die Leute wussten es und haben sich nicht daran gehalten. Und doch mal ganz ehrlich unter uns heute. Wir wissen es, wer er ist, und halten wir uns daran, was er sagt? Nicht mit Steine schmeißen. Wir sitzen im Glashaus. Das hat mich sehr angesprochen. Der Ich Bin sagt, Gott spricht jetzt mit dir mit menschlicher Stimme. Was Gott am Dornbusch sagt, lebt Gott in Jesus. El Shaddai. El Shaddai. El Shaddai, El Kamkana Adonai. Du bleibst Gott in Ewigkeit, El Shaddai. Du hast dich geoffenbart, Abraham in größter Not bewahrt, seinen lang ersehnten Sohn durch das Widerblut verschont. Das war vorhin das Lied, was wir auf Englisch gesungen haben. El Shaddai, ein toller Name, oder? Ein schöner Klang, El Shaddai. Der El Shaddai heißt der Allgenügsame. Abraham bekam eine Verheißung, er lebte in Ur in Chaldea, er war in Ur, und lebte dort, und dann sagte Gott zu ihm, Abraham, mach dich auf den Weg, ich zeige dir ein Land, wo du hingehen sollst, und ich werde dich zu einer großen Nation machen. Und Abraham überlegte nicht großartig, sondern machte sich auf, nahm seine Sippe und machte sich auf den Weg. Und Gott sagte zu ihm, ich verspreche dir, dass in deinen Samen gesegnet werden alle Nationen der Welt, in deinen Samen. Das heißt, also auch sein, dass er einen Jungen kriegt. Und das große Problem, was Abraham hatte, dass Sarah schon alt war und er alt waren und er sich kein Nachwuchs einstellte. Und es war damals Sitte gewesen, dass die Magd, also die Hagar, die er aus Ägypten mitbrachte, es erlaubt war, dass also Abraham mit ihr schlafen durfte, dass sie ein Kind gebärt und ihn das in seinen Schoß reinlegt. Ihr müsst euch das so vorstellen, ich habe da mal ein Bild von gesehen, dass also die Frau, man hat ja früher nicht im Liegen gebärt, sondern im Sitzen gebärt, im Alten Testament. Und dann wurde die Hagar, die schwanger war, auf den Schoß von Sarah draufgesetzt. Und das Kind wurde dann geboren. Das heißt also, nicht die Hagar war die Mutter, sondern tatsächlich Sarah war die Mutter. Aber das passte nicht. Und Gott sagt, das ist nicht Ismael, sondern tatsächlich aus dem Schoß von Sarah tatsächlich soll jemand geboren werden, also Isaak. Das ist die Geschichte. Verheißung, großes Volk, gesegnet unter aller Völker. Problem war nur gewesen, Abraham war alt und Sarah war sehr alt gewesen und das brachte ihn zu Verzweiflung und damals diese verzweifelte Tat, indem er dann Hagar das Kind gebären sollte. Aber es war nicht Ismael, sondern später sollte Sarah ein Kind gebären. Gott sagt nicht, streng dich an, Abraham, sondern ich bin El Shaddai, ich soll dir genügen, glaub mir, vertraue mir. El Shaddai heißt, Gott hat jetzt deine Hände über dir. Die tragen dich und die heißen Jesus, heute für dich. El Shaddai heißt, ich bin da, ich trage dich in die schlimmsten Anfechtungen, das, was du gerade durchmachst, ich bin da. Das heißt El Shaddai. Ich bin allgegenwärtig. Der vierte Name des Herrn ist Yahweh. Yahweh, der Herr sorgt vor. Es hat Abraham endlich seinen Sohn bekommen, wie versprochen. Isaak ist da, lebt auf. Und jetzt sagt Gott zu ihm auf einmal, Abraham, ja Herr, hier bin ich. Opfer mir deinen Sohn auf Moria. Heute weiß man, dass Moria im Alten Testament damals das Jerusalem war. Opfer mir deinen Sohn auf Moria. Jetzt sind wir ehrlich unter uns. Da quält der Mann sich durch für Jahre der Verzweiflung, dann kriegt er endlich seinen Sohn Isaak, auf den alle Verheißungen liegen sollen. Und dann sagt Gott auf einmal zu ihm, ja, jetzt opfer mir mal deinen Sohn. Abraham versteht das mit Sicherheit nicht und ich würde das mit Sicherheit auch nicht verstehen. Aber Gott sieht Abraham. Sehen heißt Sorgen, Handeln, Eingreifen. Gott sieht dich und Gott greift ein. In Römer 8, 32 heißt es, er hat seinen eigenen Sohn nicht verschont. Manchmal prüft uns Gott, ob wir wirklich ihm so vertrauen, so wie wir oft sagen. Und Abraham hat Gott echt vertraut. Auf Moria hat Gott einen Widerdann geopfert, anstatt Isaak. Auf Golgatha gibt sich selbst Gott in seinen Sohn hin. Gott sorgt nicht nur vor, er gibt sich hin. Was ist der goldene Schlüssel, der goldene Satz in der Bibel? Wer kennt den?
Der goldene Satz in der Bibel, wer kennt ihn? Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an den Glauben nicht verloren geht, sondern ewiges Leben habe. Gott hat seinen Sohn nicht in dieser Welt gesandt, dass er die Welt richte, sondern dass die Welt durch ihn errettet wird. Das ist der goldene Satz in der Bibel. Wisst ihr das? Ihr Lieben, das ist der goldene Satz in der Bibel. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt. Und wo steht das? Johannes 3, Vers 16. Das ist der goldene Satz in der Bibel. Und wisst ihr, wie viele Kirchen das vergessen? Es wird über alles gepredigt, nur nicht über diesen Satz mehr. Gott liebt dich so sehr, auch du, der schon eingefleischter Christ bist.
dass er alles hingegeben hat und auch immer alles hingibt für dich, damit du gesund am Ziel kommst. 2026 soll so beginnen, dass du weißt, ich habe eine Zukunft. Ich habe Perspektive. Und die muss ich mir nicht erarbeiten, sondern die wird mir geschenkt von Gott. Und das ist nicht nur einmal, das geht nicht immer rauf, das geht rauf und runter. Aber du weißt, er ist da. Ich bin da. Ich sorge für dich. Ihr Lieben, diesen Merkvers müsst ihr euch merken. Wenn ihr alles vergisst, diesen Vers vergisst den niemals. Niemals. Das ist das kürzeste Evangelium. Das ist die kürzeste Weihnachtsgeschichte. Tut mir leid, aber das nimmt mich so mit, weil wir diesen Kernsatz der Bibel vergessen. Auf Moria, was es heute Jerusalem war, gab Gott damals einen Widder und hat damit Isaak verschont. Abraham hat das Messer schon in der Hand gehabt und wollte seinen Sohn erstechen, das müsst ihr euch vorstellen. Er hat schon ausgeholt und wollte zustechen. So vertraute er Gott, dass Gott noch alles gut machen wird. Das ist eine Situation, die wir uns nicht nachvollziehen können. Überhaupt nicht. Wer das nachvollziehen kann, der ist krank. Ich kann es nicht nachvollziehen. Holt aus mit Zustimmung, dann schreit Gott, lass es sein, stopp, ich habe gesehen, wie treu du zu mir stehst, dass du mir vertraust. Und dann sieht er so einen Widder in der Ecke hängen. Und dann opfert er dem Widder. Und 2000 Jahre, ich sag mal, an der gleichen Stelle, da wo Isaak geopfert werden sollte, opfert Gott seinen Sohn und nimmt dieses Messer nicht zurück, sondern zieht voll die Granate durch. Da geht der ganze Zorn Gottes auf seinen Sohn nieder. Warum? Weil er endlich einen Weg freien muss wollte, damit du nach Hause kommen kannst. Ohne tun zu müssen, ohne großartig die Welt bewegen zu müssen, sondern einfach nur kommen und vertrauen darauf, dass Gott Ja sagt zu dir. Gott gibt sich hin in seine Ganze. Das nimmt mich richtig mit. Das andere Wort ist Yahweh Rapha, der Herr, der heilt. Heilung bedeutet in der Bibel ganz werden. Nicht alles verschwindet. Wir müssen uns mit Krankheiten rumärgern. Nicht alles verschwindet. Aber nichts bleibt egal. Bei Gott ist nichts egal. Gott sieht dich in deiner Krankheit. Gott fühlt deine Krankheit mit. Im Jesaja 53 sagt Gott, er trug all unsere Schmerzen, all unsere Sorgen, all unsere Älterwerden auch, haben wir noch unterhalten. Alles das trägt er mit. Er ist da, in deiner Verzweiflung. Ihm ist nichts egal, Gott ist nichts egal, gar nichts egal. Im Neuen Testament heißt es, er nahm unsere Schuld auf sich. Jesus heilt Körper, Geist und Seele. Im Neuen Testament wird Leid nicht erklärt, warum Leid da ist. Aber Gott geht mit im Leid hinein. Versteht ihr, was ich meine? Man kann Leid nicht oft erklären. Man weiß es nicht, warum das so ist. Aber Gott ist mit in dein Leid, mit in deinen Schmerz. Gott ist da. Yahweh Rapha, der Herr, der heilt. Und wenn man das weiß, wenn man sich darauf einlässt, dann spüre ich, dass Kraft kommt. Nicht du kannst dich selbst heilen, nicht irgendeine imaginäre Kraft, die im Weltraum rumfliegt. Keine Sterne können dich heilen. Der Einzige, der heilen kann, ist dieser Schöpfer, der dich geschaffen hat. Und Gott ist nicht Universum. Vergesst es. Gott ist der Schöpfer des Universums. Er ist der Schöpfer. Er steht über allem. Er persönlich will dich heilen. Und keine irgendwie Supernova-Kräfte, was uns heute vorgegaukelt wird. Er will in dir groß werden. Das ist das Evangelium. Das ist die gute Botschaft für uns heute. Nicht nachvollziehbar, aber es ist da. Das andere ist Yahweh Shalom. Der Herr ist Friede. Shalom ist nicht Ruhe. Das ist der Schabbat. Shalom ist nicht Ruhe, sondern Ordnung im Chaos. Wenn Jesus dir Shalom zuspricht, dann wünscht er dir Friede in deinem Chaos, in deiner Seele. Shalom. Ich bin da, um Chaos, dein Chaos wegzumachen, dir Frieden zu bringen. Jesus Christus ist unser Friede im Chaos. Nicht er bringt Frieden, sondern er ist unser Friede. Das ist etwas ganz anderes. Er ist unser Friede. Shalom hat ein Gesicht. Und sein Gesicht zeigt Jesus Christus. Lass mich zum Schluss kommen. Im Alten Testament lernen wir, wie Gott heißt. Im Neuen Testament lernen wir, wie Gott liebt. In seinen Sohn, diese Welt. Alle Namen laufen in einen Namen zusammen. Und welcher Name ist das? Jesus Christus. Und wie heißt er auf Hebräisch? Yeshua. Alle Namen laufen in einen Namen zusammen. Jesus Christus. Als Jesus auf diese Welt kam, am Kreuz gestorben ist, am dritten Tage auferstanden ist, ist der zentrale Weltangelpunkt gewesen. Alle Namen laufen in einen Namen zusammen, Jesus Christus. Es gibt keinen anderen Gott als nur diesen einen. Und er trägt nur einen Namen, Jesus Christus. Alles andere sind Götzen, Nebendinger. Klingt hart? Ist so. Für mich ist es so. Und dieser Name, Jesus Christus, bedeutet, halt dich daran fest, halt dich daran fest. Gott ist da, egal wo du steckst. Ich bin da. Gott genügt. Ich bin dein Versorger. Gott sorgt sich um dich. Gott sorgt. Gott heilt. Nicht unbedingt die Gebrechen wegmacht, aber er heilt deine Seele. An ihn kannst du festhalten. Gott bringt Frieden, weil er der Friede ist. Frieden in dein Chaos. Und heute für uns kannst du ihn annehmen, so wie er ist, auch du als alter Hase. Denk da nochmal drüber nach, wer Jesus Christus für dich ist. Ich wünsche dir, dass du Jesus Christus in deiner vollen Blüte, in deinem Herzen aufnehmen kannst. Du brauchst keinen anderen. Lass los. Geh los. Er wartet. Amen.